Ich glaube, dass die Wahrnehmung der Beamer, ich hoffe es zumindest, dass die Wahrnehmung der Beamer innerhalb der Privatwirtschaft sich schon in den letzten 12 Monaten etwas verändert hat. Also es ist ja ein Teil dieses Themas Zuschütten des Grabens zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft ist ein Stück weit vielleicht auch das Verständnis zu haben, dass die Kommune ist auch immer so ein bisschen so eine sehr starke Verallgemeinerung einer Herausforderung, die gar nicht ursächlich oftmals bei den Kommunen selber liegt. Wir können bis zu 10 Euro den Quadratmeter nehmen. Das ist bei uns quasi so vorgeschrieben für Neubauten. Natürlich sind die Renditen da jetzt nicht enorm. Damit würde die Privatwirtschaft nicht zurechtkommen wahrscheinlich. Aber wir müssen, wie gesagt, ja keinen Gewinn machen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Bis 2028 wollen wir 9000 Wohnungen neu erstellt haben. Zum Teil neu gebaut, zum Teil wieder marktaktiv gemacht. Besonders Letzteres sieht Professor Dr. Alexander von Erdely als Beispiel für den Paradigmenwechsel der Beamer. Der Sprecher des Vorstandes der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sagt über diese Institution, das ist schon eine Hausnummer. Die Zahlen sind riesig und schwer zu greifen. 5-mal die Fläche von Berlin, über 18.000 Liegenschaften, ein Umsatz von knapp 7 Milliarden Euro, über 38.000 Wohnungen. Wie die vorgeschriebenen Mieten von 10 Euro bei Finanzierung aus Eigenkapital zu realisieren sind, Alexander von Erdely erzählt es. Es geht außerdem um die Abführung in den Bundeshaushalt, die die Höhe des Investments bestimmt, um den Ankauf von Projektentwicklung mit Baugenehmigung, um das Infrastrukturpaket und warum die Bundeswehr eine der BIMA-Strategien durchkreuzt. Alexander von Erdely erklärt, wie Kommunen Nachlässe von 35.000 Euro pro Wohnung von der BIMA bekommen und wie die Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes zur Steigerung des Bauvolumens führt. Vielleicht eine Blaupause für ganz Deutschland? Podcast hören lohnt sich also. Und Alexander von Erdely hat versprochen, dass es im kommenden Jahr Gespräch Nummer 3 geben wird. Also, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. In diesem Sinne viel Spaß mit Alexander von Erdely. Immobilieros Podcast bei strahlendem Sonnenschein heute in Bonn. Ich freue mich außerordentlich. Professor Dr. Alexander von Erdely sitzt mir gegenüber. Hallo.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung, könnte ich sagen, aber heute sind wir ja mal hier bei uns.
Ja, in Bonn. Vor fast auf den Tag genau einem Jahr saßen wir in Düsseldorf zusammen. Den Podcast stelle ich auch wieder in die Shownotes, da erfährt man auch ganz viel über ihre Karriere. Jetzt sind Sie aber schon eine Weile in Ihrer neuen Funktion. Und genau darüber wollen wir jetzt vielleicht mal reden, wenn Sie nichts dagegen haben. Sie verkündeten damals den Wechsel zur Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und Sie sagten den Satz, mir ist bewusst, dass es anders ist als in der Privatwirtschaft. Wie anders ist es denn?
Also das muss man zweigeteilt beantworten, muss man sagen, weil interessanterweise ist natürlich die Immobilienaufgabe identisch, logischerweise. Der Immobilie ist ja relativ egal, wer sie nutzt und wem sie gehört. Die Immobilie produziert einfach per se Aufgaben. In der Konzeption, in der Planung, beim Bauen, im Betrieb. Das sind ganz immobilienspezifische Themen. Und die sind natürlich gar nicht anders. Anders ist natürlich die Herangehensweise an diese Aufgaben, um wie sie bewerkstelligt werden. Da muss ich aber fairerweise auch sagen, ich hatte ja durch meine alte Funktion auch sehr, sehr viel Kontakt zu großen, zu Corporate Real Estate Management Unternehmen oder Teilen von Großunternehmen, die sich halt um den Liegenschaftsbestand von diesen Unternehmen gekümmert haben, also gerade so DAX-Konzerne. Und ehrlich gesagt ist jetzt der Unterschied zwischen uns und denen gar nicht so groß, weil jeder große Bestandshalter, der halt auch irgendwo mit den Nutzern verbandelt ist in einer bestimmten Art und Weise, anders als Investoren, die mit ihren Nutzern normalerweise keine wirtschaftliche Einheit irgendwie am Ende bilden, ja. Aber bei diesen Unternehmen ist es halt ähnlich und dann gar nicht mal so viel anders als in der Privatwirtschaft, muss ich fairerweise sagen. Also überraschend wenig anders.
Ja, alle befinden sich in Transformationen, die einen mehr, die anderen weniger.
Ja, also die Themen sind, da kommen wir ja wahrscheinlich auch gleich nochmal auf die verschiedenen Aufgabenfelder zu sprechen, die sind halt logischerweise, die kommen ja aus der Immobilie heraus und deshalb gelten die halt für alle, die halt ein großes Portfolio irgendwie zu managen haben. Ja.
Immobilie ist ja jetzt bei der BIMA ein ganz schön großer Oberbegriff, weil es gehören ja nicht nur Immobilien, und es gehören vor allen Dingen sehr besondere Immobilien, die eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Vielleicht am Anfang mal, bitte jetzt keine Stunde referieren, in aller Kürze so ein paar Kennzahlen und vielleicht auch mal so ein bisschen die Spezifika.
Ja. Also fangen wir mal mit der größten Zahl an. Das ist also die Fläche, die wir verantworten, sind 453.000 Hektar in Deutschland. Das ist natürlich so eine Zahl, die kann kein Mensch mehr greifen. Ich habe mal versucht, das in Fußballfeldern auszudrücken. Das ist aber auch eine Zahl, die wieder keiner greifen kann. Ich habe mal einen Vergleich gefunden, den fand ich gar nicht mal so schlecht. Das ist fünfmal die Fläche von Berlin. Also wenn man Berlin nimmt und das mal fünf, das ist die Fläche, die wir in Deutschland verantworten, managen, betreiben, neu bebauen, sanieren etc. Und das mit 7.000 Kolleginnen und Kollegen. Und da merkt man, plus natürlich die Bauverwaltungen der Länder, muss man dazu sagen, die gehören ja auch mit dazu, die uns da unterstützen bei der Umsetzung. Aber das ist trotzdem, es sind eigentlich relativ wenig Kolleginnen und Kollegen, wenn man das mal so sich überlegt, fünfmal Berlin zu organisieren, das ist schon beeindruckend. Wir haben über 18.000 Liegenschaften mit zigtausend, ich habe mal gelesen, 54.000 Gebäuden drauf. Gebäude ist aber natürlich bis zur Werkhalle und irgendwie in der Garage irgendwie alles. Insgesamt 57,5 Millionen Quadratmeter BGF. Aber das ist auch wieder so eine Zahl, die ist so groß, das kann man einfach nicht mehr so richtig greifen. Also es ist schon ein großes Immobilienportfolio, und die BIMA an sich in Zahlen ist natürlich auch, also von den Erlösen, sprich Umsatz bei uns, sind wir bei knapp 7 Milliarden. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und 7.000 Kolleginnen und Kollegen hatte ich ja schon erzählt. Also das ist, wie gesagt, von den Kennzahlen her so groß, dass man es eigentlich gar nicht mehr so richtig greifen kann.
Haben Sie schon eine Lieblingsimmobilie, die so ausgefallen ist, dass Sie einfach sagen, das finde ich total spitze?
Nee, kann ich wirklich nicht sagen, weil es gibt ein paar Immobilien, die ich wirklich toll finde aus verschiedenen Gründen. Die sind aber so unterschiedlich. Das ist so ein bisschen wie, wenn Sie einen Vater fragen, welches ist das Lieblingskind? Ja, also ich finde, alle Kinder sind toll. Also zumindest meine Kinder sind alle toll. Die habe ich alle gleichermaßen lieb. Und so ungefähr sehe ich das mit den Immobilien hier auch.
Aber sagen Sie jede Immobilie mal ein Beispiel.
Also was natürlich schon ein interessantes Objekt auch von der Geschichte und der Historie und der Verbandlung und ein bisschen auch vielleicht zeigt, was so unser Auftrag so ist, ist vielleicht das Kronprinzenpalais in Berlin unter den Linden, weil immerhin in diesem Gebäude der Deutsche Einigungsvertrag unterschrieben worden ist 1990. Also da sieht man so ein Stück weit eben, dass wir schon die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen für hoheitliche Aufgaben, die eine sehr große Tragweite besitzen können irgendwann mal. Und das ist vielleicht das zeigt eben auch ein Stück weit die Herausforderung, weil das Gebäude muss jetzt saniert werden. Da brauchen wir in irgendeine vernünftige Verwendung jetzt für, die dann halt in den Kontext gestellt wird mit den Sanierungskosten. Und das zeigt so ein bisschen so den Spagat und die, sagen wir mal, die Konflikte will ich jetzt nicht sagen, sondern diese wirtschaftlich immobilientechnischen, aber eben auch nutzungsspezifischen Fragestellungen, für die wir Antworten finden müssen. Und das haben wir halt natürlich bei ganz, ganz vielen unserer Objekte.
Ein weiteres Zitat, Sie wollten die Front, haben Sie es damals genannt. Sie haben dann zwar auch im Podcast schon so ein bisschen zurückgerudert und haben gesagt, ich will das jetzt hier nicht so kriegerisch machen. Front zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand verschwinden lassen oder zumindest irgendwie aufweichen. Und plädierten für Austausch. Gelingt das denn?
Also da muss
Sie
man...
Sie sind dann, ja bestens vernetzt sozusagen. Ja,
also ich glaube, dass die Wahrnehmung der BIMA, ich hoffe es zumindest, dass die Wahrnehmung der BIMA innerhalb der Privatwirtschaft sich schon in den letzten 12 Monaten etwas verändert hat. Da rühre ich zumindest immer doch die Werbetrommel in der Immobilienwirtschaft für die BIMA und erkläre auch mal, weil mir ging es ja so, ich wusste, dass es die BIMA gibt, aber was sie genau macht und was das Portfolio umfasst und die Aufgaben und so, war mir nicht so bekannt, ehrlich gesagt. Und dass wir fast 40.000 Wohnungen haben und so, das war mir alles nicht bewusst. Das erkläre und erzähle ich in der Privatwirtschaft, und ich glaube, das ist schon der richtige Schritt in die Richtung des wieder mehr Zusammenführens von eben öffentlicher Verwaltung und Privatwirtschaft. Ich kann es jetzt nur aus der Immobilienbranche heraus machen, weil das ist nun mal die Branche, in der ich mich bewege. Und ich glaube, es fängt damit an, dass man eben miteinander redet und nicht übereinander. Und da setze ich halt an, in der Hoffnung, dass sich daraus dann auch irgendwann mal halt dieser Graben oder diese Lücke, die es vielleicht da so gibt, dass die sich mehr und mehr schließt. Ich mache auch viel Werbung dafür. Wir sind ein toller Arbeitgeber. Andere Unternehmen sind aber auch tolle Arbeitgeber. Und warum nicht mal hin und her wechseln? Also sowohl Kolleginnen und Kollegen der BIMA gerne mal in die Privatwirtschaft und gerne auch wieder zurück und umgekehrt aber natürlich auch, weil allein das wird, glaube ich, schon dazu beitragen, dass eben dieser Graben und diese Lücke zwischen öffentlicher Verwaltung, Politik etc. und der Privatwirtschaft sich schließt, was aus meiner Sicht eminent wichtig ist, wenn wir die Probleme in unserem Land halt und die Herausforderungen halt lösen wollen. Das wird in der Regel wahrscheinlich besser funktionieren, wenn wir da zusammenwirken und nicht gegeneinander.
Mhm. Gibt es denn irgendeine Frage, die Ihnen hier im Haus ganz oft am Anfang gestellt wurde von den Mitarbeitern der BIMA?
Nee, eigentlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich schon alle so ein bisschen anfange zu nerven und zu langweilen mit meinen Beispielen aus der Privatwirtschaft. Aber das ist nun mal so. Wir sind ja nun als so ein Zwitter zwischen eben Behörde und Unternehmen irgendwo unterwegs. Und dazu gehört natürlich auch eine Perspektive der Privatwirtschaft hier mit einzubringen. Aber wir haben ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die aus der Privatwirtschaft kommen. Und das sowieso schon machen. Also das ist ja so, die gegenseitige Befruchtung findet da eh schon statt. Und jetzt so diese eine Frage, also ist mir bis jetzt eigentlich nicht über den Weg gekommen, die ich so immer wieder höre.
So, dann lese ich mal aus dem Unternehmensleitbild vor. Ich zitiere, wir verbinden kaufmännisches Denken und Handeln mit den Erfordernissen unseres öffentlichen Auftrages. Das ist ja schön, aber Wirtschaftlichkeit ist ja gerade ein Riesenthema. Ich muss Ihnen das jetzt nicht im Einzelnen erklären und ich glaube auch nicht der Hörerschaft. Wie geht das denn so bei Ihnen?
Also man muss vielleicht mal, wenn man das ein bisschen abschichtet, muss man sagen, ein Thema der, sag mal, Herausforderungen in der Wirtschaftlichkeit bei den privatwirtschaftlichen Projekten sind ja die sehr stark gestiegenen Finanzierungskosten. Und das Thema haben wir nicht, da kommen wir vielleicht gleich ja nochmal zu sprechen, weil wir uns im Moment auch nicht finanzieren, sondern eben nur aus den Einnahmen, die wir generieren, sozusagen wiederum Investitionen tätigen. Insofern haben wir diese Stellschraube nicht zu berücksichtigen, das erleichtert schon mal ein Stück weit. Aber fairerweise ist natürlich die restliche Herausforderung, nämlich gestiegene Baukostenanforderungen, gestiegene Regulatorik etc. irgendwie übereinzubringen mit eben noch wirtschaftlichen Mieten und Ergebnissen dann auf der anderen Seite. Das ist schon auch etwas, mit dem wir uns natürlich sehr stark beschäftigen müssen. Wo wir aber verschiedene Ansätze fahren, hin bis zum seriellen und modularen Bauen und anderen Themen, wo wir eben versuchen, wirklich Baukosten zu reduzieren und um eben dann nachher wirtschaftliche Mieten oder die Gesamtwirtschaftlichkeit herzustellen mit eben vernünftigen Mieten auf der einen Seite und eben den Baukosten auf der anderen Seite.
Sie finanzieren das ja auch durch Mieteinnahmen, richtig? Sie haben vorhin gerade gesagt, Sie haben im Portfolio 40.000 Wohnungen. Die Mieten, das ist ja auch immer so ein Dauerthema.
Ja.
Sie stehen ja wahrscheinlich auch für bezahlbares Wohnen, was auch, wie auch immer man das definiert. Ja. Eine Definition gibt's ja nicht. Sie können ja jetzt aber auch nicht sagen, meine Baukosten sind höher, ich erhöhe jetzt einfach mal ein bisschen hier die Miete fröhlich.
Nein, tatsächlich nicht. Also wir können bis zu 10 Euro den Quadratmeter nehmen. Das ist bei uns quasi so vorgeschrieben für Neubauten. Es kann auch weniger sein. Genau, Sie ziehen schon die Augenbrauen hoch. Wie schaffen die das? Wie gesagt, ein Teil ist, wir haben keine Finanzierungskosten, die wir damit irgendwie abdecken müssen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir natürlich jetzt auch nicht. Natürlich haben wir eine Abführung in den Bundeshaushalt. Da diskutieren wir aber logischerweise darüber, wie viel Abführung soll es denn in Zukunft sein, weil natürlich die Abführung irgendwo auch maßgeblich den Umfang unserer möglichen Investitionen bestimmt, logischerweise. Je mehr Abführung, desto weniger Geld haben wir für Investitionen, also desto weniger Geld zum Beispiel auch für Wohnungen. Wenn man halt sagt, wir wollen aber Wohnungen bauen, dann wird es halt weniger Abführung geben. Also das ist so der Diskurs, den wir uns natürlich jetzt gerade auch stellen. Aber das funktioniert immer noch ganz gut. Natürlich sind die Renditen da jetzt nicht enorm. Damit würde die Privatwirtschaft nicht zurechtkommen wahrscheinlich. Aber wir müssen, wie gesagt, ja keinen Gewinn machen. Und also insofern können wir und wollen wir uns das auch leisten, weil es uns eben auch ein wichtiger Beitrag ist zum Lösen der Wohnraumkrise. Und wir sehen es ein Stück weit natürlich, vor allen Dingen, wir bauen ja nicht für Externe, sondern nur für Bundesbedienstete im Rahmen der sogenannten Wohnungsfürsorge. Und das ist so ein bisschen in der Privatwirtschaft vergleichbar mit so Werkswohnungen. Und eben die Unternehmen, die Werkswohnungen bauen, bauen die ja auch nicht primär, um damit viel Geld zu verdienen, sondern die bauen die primär, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt einen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Ein bisschen auch so als Incentive am Ende des Tages. Und so müssen sie das eben auch sehen. Deshalb ist eben bei uns das Ziel, nicht mit Wohnungen jetzt enorm viel Geld zu verdienen, sondern eher in dem Charakter von Werkswohnungen. Da ist mein Beispiel ist immer der Kollege oder die Kollegin vom Bundeszoll, die am Münchner Flughafen arbeiten. Die können auch nur am Münchner Flughafen arbeiten. Die müssen auch zum Flughafen kommen, wenn die da halt jeden Tag 3 Stunden anreisen müssen, weil sie sich halt mit ihrem Gehalt nichts anderes leisten können im Großraum München und erst ganz weit außerhalb irgendwo wohnen müssen. Deshalb, das ist natürlich schwierig. Ja, dann ist der Bund genauso wie alle anderen auch im Rahmen des Fachkräftemangels halt in einem sich wahrscheinlich noch zuspitzenden Arbeitsmarkt unterwegs. Und dann macht es durchaus Sinn, im Rahmen der Wohnungsfürsorge zum Beispiel an einer solchen Kollegin oder Kollegen irgendwo in München halt eine Neubauwohnung für 10 Euro den Quadratmeter anzubieten.
Und Sie bauen aber auf eigenen Grundstücken? Ja.
In der Regel bauen wir auf eigenen Grundstücken, die uns aber so langsam jetzt auch ausgehen, muss man fairerweise sagen. Das ist jetzt nicht so, dass wir da noch eine riesige Flächenreserve hätten, die wir ja jetzt noch fröhlich bebauen können. Auf der anderen Seite können Sie sich vorstellen, bei so einem riesigen Portfolio gibt es natürlich immer irgendwo Möglichkeiten, an denen wir arbeiten.
Mhm. Und kurze Frage zu den Baugenehmigungen. Man hört ja vor allen Dingen immer von den landeseigenen in Berlin. Die müssen ja genauso alle Genehmigungen in der Verwaltung einholen. Das ist ja bei Ihnen jetzt nicht anders.
Das ist bei uns nicht anders. Und man berichtet mir zumindest, ich bin bei den Verhandlungen natürlich jetzt nicht dabei, aber man berichtet mir, dass, und das kann man vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehen, dass auch einige Kommunen meinen, wow, jetzt kommt der Bund, ja, jetzt zeige ich dir mal, wo die Hake liegt, ja, und stelle besonders hohe Anforderungen, weil der Bund kann sich das ja sicherlich alles leisten. Also da haben wir teilweise Herausforderungen, die vielleicht in der Privatwirtschaft gar nicht so ankommen. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, haben wir natürlich auch nochmal vielleicht den einen oder anderen Ansatzpunkt, mit dem wir dann nicht auftrumpfen, aber zumindest halt mal die Kommunen davon überzeugen können, dass es vielleicht doch Sinn macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Am Ende des Tages sind allein schon die 10 Euro pro Quadratmeter, auch wenn es natürlich für die Wohnungsfürsorge also sehr limitiert auf einen bestimmten Personenkreis ist, aber trotzdem nehme ich diesen Personenkreis aus den Mietgesuchen des Marktes ja raus. Also jede Wohnung, die wir bauen, trägt eben zur Entlastung des Wohnungsmarktes bei und spätestens damit ist eigentlich schon jede Kommune sehr offen. Also wir arbeiten da sehr partnerschaftlich und sehr eng zusammen. Aber auch die Kommunen haben ja die Regeln ganz oft nicht gemacht, die sie halt einfach überprüfen müssen, dass die eingehalten werden. Also da muss man auch sagen, die machen auch nur in Anführungsstrichen ihren Job, was auch wichtig und gut ist. Und da muss man halt irgendwie einen Weg finden, wie man da halt möglichst schnell dann zu Ergebnissen kommt. Und das ist teilweise die Herausforderung.
Also aber eigentlich müssten die ihnen ja einen roten Teppich ausrollen, ne? Also es gibt bezahlbaren Wohnraum. Bei Ihnen ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Insolvenz gehen oder das Projekt nicht fertigstellen, tendiert gegen Minus.
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich. Ja.
Also insofern.
Ja, das stimmt schon, also in der Tat, aber es ist ja nicht, dass die Kommunen da nicht wollen, sondern auch die haben Kapazitätsengpässe, Personalthemen, höhere Anforderungen in der Regulatorik etc. Also ich will es gar nicht jetzt, also es ist ja ein Teil dieses Themas Zuschütten des Grabens zwischen der öffentlichen Hand und der Privatwirtschaft ist ein Stück weit vielleicht auch das Verständnis zu haben, dass die Kommune ist auch immer so ein bisschen so eine sehr starke Verallgemeinerung einer Herausforderung, die gar nicht ursächlich oftmals bei den Kommunen selber liegt. Ja, die müssen halt auch was abarbeiten, was man ihnen halt als Aufgabe auf den Tisch gelegt hat. Und das muss man anerkennen und dann gemeinsam halt nach Lösungen suchen, wie man das halt dann am schnellsten und am besten löst.
Mhm. Wir haben jetzt über Neubau geredet. Ich hatte jetzt im Mai gab es eine Pressemitteilung, Sanierung von 160 Wohnungen in Koblenz. Sie verwalten ja auch einen großen Bestand. Auch der muss ja in die Zukunft geführt werden, irgendwie. Wie groß ist denn da der Aufgabenberg?
Also der ist schon groß. Also wir haben über 38.000 Wohnungen. Davon sind einige, jetzt muss man auch die Historie berücksichtigen. Also die BIMA ist ja, und viele kennen die BIMA noch so ein bisschen so, oder haben sie so ein bisschen in dieser Schublade, das ist so die Verwertungsgesellschaft des Bundes für nicht mehr betriebsnotwendige Immobilien. Da gab es auch mal einen großen Wohnungsbestand. Also wir hatten mal über 100.000 Wohnungen, die man halt sukzessive abgebaut hat, verkauft hat. Und logischerweise hat man in Immobilien, die man halt verkaufen wollte, dann logischerweise nicht mehr so viel investiert. Und das führte und führt dazu, dass wir einen Immobilienbestand gerade im Bereich Wohnen haben, der zum Teil einfach auch nicht mehr marktaktiv ist. Den kriegen wir, wenn die leergezogen werden, die Wohnungen, bekommen wir die so gar nicht mehr vermietet, trotz des engen Wohnungsmarktes. Die müssen, wollen wir auch nicht, weil es doch teilweise Schadstoffthemen und andere Dinge gibt, wo man wirklich sagt, das müssen wir jetzt mal machen. Und dann nehmen wir die Chance auch, dass mal leergezogen ist und sanieren. Und das ist ein nicht unerheblicher Teil, an dem wir auch arbeiten. Das ist so knapp über 10% des Bestands, den wir gerade da sanieren, um ihn wieder marktaktiv zu machen. Und das ist bei uns natürlich schon auch teilweise eine Herausforderung. Jeder, der zu Hause schon mal eine Wohnung saniert hat, weiß, dass es manchmal schwieriger als ein Neubau irgendwie auf die grüne Wiese zu stellen. Also das ist schon ein Thema, aber der Verantwortung stellen wir uns jetzt. Ist aber einfach bedingt durch den Paradigmenwechsel, den die BIMA mal durchlaufen hat, von eben Verwertung und Verkauf hin zu jetzt sogar nicht nur haltendes Bestand, sondern jetzt wieder umgekehrt, sogar Aufbau. Ja.
Das heißt, Sie wollen auch perspektivisch zukaufen, oder? Oder wird das
also
nur
idealerweise, die Reihenfolge ist sicherlich eher, dass wir halt das erstmal sanieren und marktaktiv wieder machen, was wir schon haben. Der zweite Schritt ist sicherlich auf den Liegenschaften, die noch bebaubar sind, auch neuen Wohnraum zu schaffen. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich schon, eventuell Projektentwicklungen zu kaufen, die aus welchen Gründen auch immer im Moment nicht weitergeführt werden können. Aber das ist natürlich nicht unser jetzt primäres Ziel. Aber wenn es ein Beitrag ist und wir damit eben wirklich Wohnraum schaffen können, vor allen Dingen in Ecken, wo wir halt auch hohen Bedarf sehen durch Bundesbedienstete, da ist das definitiv eine Option, die wir prüfen. Da müssen wir uns aber natürlich auch entsprechend auch nochmal mit dem Bundesministerium der Finanzen und anderen halt abstimmen. Also das ist gerade eine Option, die sich auftut, die wir, wie gesagt, gerade im Prüfungsprozess haben. Aber ich kann noch nicht sagen, dass das jetzt der Weg ist.
Naja, der Weg wird es ja auch nicht sein. Es wird ja wahrscheinlich.
Es wird, wenn, dann einer der Wege sein. Aber selbst ob es ein Weg wird, müssen wir, wie gesagt, auch nochmal prüfen.
Aha, das heißt dann aber auch Projektentwicklung, die jetzt einfach gestoppt sind oder schon, also Sie würden dann auch weiterbauen?
Ja, also idealerweise sind das halt die, die schon eine Baugenehmigung haben. Wir hatten es ja gerade davon, der Genehmigungsprozess. Also wir haben ja jetzt ein Wohnraumproblem. Es nutzt ja niemandem was, wenn wir jetzt also groß verkünden, wir werden also in 10 Jahren irgendwo 1000 Wohnungen gebaut haben. Sondern wir brauchen die Wohnungen ja jetzt. Also insofern ist alles das, was jetzt ins Stocken geraten ist und eigentlich nur noch realisiert werden müsste, ist natürlich für ist interessanter als das, wo man vielleicht mal irgendwann mal was bauen kann. Und das sind primär natürlich Projektentwicklungen, die schon eine Baugenehmigung haben und die zum Beispiel durch die Veränderung in der Finanzierungslandschaft sich nicht mehr für die Privatwirtschaft rechnen, wo wir aber durchaus, weil wir eben dieses Finanzierungsthema nicht haben, vielleicht sogar oder nicht so hoch haben oder nicht in der Größenordnung haben, halt vielleicht etwas reali fortführen und zur Realisierung bringen können. Und wie gesagt, für uns sich dann nicht, also muss sich ja nicht rechnen. Also wir gehen eben anders ran, ne? Dem Stichwort Werkswohnungen.
Lassen Sie mich noch nachfragen, wie viele Neubauwohnungen haben Sie in der Pipeline?
Also wir wollen bis 2028 9000 Wohnungen neu erstellt haben. Und das sind drei Bereiche, aus denen sich diese 9000 Wohnungen füttern. Das sind ungefähr 6000 Wohnungen neu gebaut. Dann gibt es einen großen Anteil derjenigen, die wir jetzt wieder reaktivieren, also marktaktiv machen. Und es gibt einen Bestandteil von Wohnungen, wo wir auf nicht mehr betriebsnotwendigen Flächen zu der Kommune ein Grundstück zur Verfügung stellen, damit sie dort dann Sozialwohnungen erstellen kann. Da können wir dann auch entsprechend Nachlässe geben, auch immerhin bis 35.000 Euro pro Wohnung, wenn die Kommune sich verpflichtet, wie gesagt, im Gegenzug Sozialwohnungen dort zu bauen. Das ist natürlich nur, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen, durch einfach die Veränderung auch der Anforderungen der Bundeswehr etwas schwieriger geworden, weil wir natürlich das oftmals auf Grundstücken machen wollten, die halt ex- oder ehemalige Bundeswehrflächen sind. Und da hat natürlich die Bundeswehr jetzt im Moment, prüft die logischerweise, wir brauchen ja nur die Zeitung zu lesen, was bei der Bundeswehr gerade alles passiert, die prüft natürlich logischerweise ihre alten Standorte, ob die nicht vielleicht doch wieder reaktiviert werden. Also das war so vor einem Jahr noch ein Standbein, auf das wir gesetzt haben. Das wird wahrscheinlich jetzt sich nicht mehr ganz so materialisieren, wie wir uns das so vorgestellt haben. Weshalb wir eben nach neuen Wegen suchen, wie zum Beispiel Projektentwicklungen zu übernehmen, die schon eine Baugenehmigung haben.
Aber aus diesen zwei großen Paketen, das eine ist Bundeswehr und das andere ist Infrastruktur, wie glauben Sie, dass Sie davon partizipieren können?
Also direkt gar nicht, aber natürlich über unsere Nutzer, logischerweise, weil wir haben natürlich viele Blaulichtorganisationen als Nutzer, wir haben die Bundeswehr als unseren größten Nutzer. Und die werden natürlich ganz stark auch Liegenschafts, also die übernehmen ja letztendlich eine Aufgabe und brauchen für die Erfüllung der Aufgaben halt Liegenschaften. Und da haben wir schon in der Vergangenheit, schon bevor das Paket initiiert wurde, schon relativ viel gemacht, gerade für die Baulichtorganisationen. Und das wird sich sicherlich natürlich jetzt nochmal steigern, gerade im Bereich der Bundeswehr.
Mhm. In der Vorbereitung las ich auch, Sie haben ja so als Bauherr so ein paar Großprojekte. Mhm. Da wird mir gleich ganz Angst. Neubau, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wie sind denn so die Großprojekte? Wie laufen die denn? So funktioniert das alles total schön, weil wir sehen ja jetzt viele Großprojekte, Großentwicklungen, die eher ganz gemächlich im Schneckentempo vonstatten gehen oder wo erstmal gar nichts passiert.
Ja, es ist interessant, dass Sie den Eindruck noch haben, weil das hat sich tatsächlich geändert, seitdem es gibt eine neue, muss ich auch immer alles lernen, ja, die ganzen Abkürzen RB-Bau, also das ist quasi die Richtlinien des Bundesbaus, wie baut der Bund sozusagen. Und durch diese Neueinführung, es gab eine alte RB-Bau, die, ich weiß nicht, man sagte mir 700 Seiten oder hatte, also die konnte man quasi nicht hochheben, um sie mal zu zeigen, weil das waren mehrere Aktenordner. Und das ist jetzt ein dünnes Heftchen mit, ich glaube, 17 Seiten und noch 5 Seiten Anlagen oder so ähnlich. Also total zusammengekürzt, ganz viele Regularien und Sonderschleifen und so rausgenommen, ganz stringent aufgesetzt. Wirklich erstaunlich. Also wenn man sich mal überlegt, was für ein Milliardenbauvolumen dahinter hängt und wie ich das abwickle, erkläre ich auf 17 Seiten. Das ist schon beeindruckend, muss man echt sagen. Also das kann ich mir auch vorstellen. Das war so eine der Hauptaufgaben meines Vorgängers. Der hat es wirklich mega gut gemacht. Waren viele andere da noch mit dran beteiligt. Aber natürlich war die BIMA da schon auch ein ganz wichtiger Spieler in dieser Neuaufsetzung der RB-Bau. Und diese neue RB-Bau hat tatsächlich dazu geführt, dass unser Bauvolumen sich pro Jahr jetzt enorm gesteigert hat. Wir werden auch nächstes Jahr nochmal wesentlich mehr bauen, als wir dieses Jahr schon gebaut haben, als wir letztes Jahr gebaut haben. Wir reden da wirklich über eine Verdreifachung oder eine Vervierfachung. Und das ist wirklich quasi Ergebnis. Ja, das ist ja nicht, da geben wir Geld aus, weil Baumaschinen halt schon Gebäude bauen. Ja, also das ist schon... Das hat diesen Vorlauf, den wir hatten, der immer sehr viel Zeit gekostet hat, schon enorm zusammengekürzt, mit dem Effekt, wie gesagt, dass wir jetzt sehr viel bauen können. Also insofern mag der Eindruck vielleicht noch rückwirkend zu sein, da wird immer ganz viel geredet und da passiert lange Zeit nichts. Das wird sich in der Zukunft ändern und ändert sich jetzt gerade schon in großen, großen Schritten.
Das war jetzt auch nicht auf die BIMA bezogen, sondern es war allgemein auf die Immobilienbranche und Großprojekte.
Ach so.
Das war jetzt.
Ja, gut, aber da ist die BIMA ja Teil dieses Themas und wie man halt das auch wenn man erstmal im Bauen ist, das stellen wir bei der BIMA auch fest, wenn wir erstmal im Doing sind, dann läuft es. Ja, dann klar, wir haben natürlich bestimmte Vergabefristen und so, aber letztendlich, glaube ich, sind bei so großen Projekten, ist auch die Privatwirtschaft holt 3 Angebote ein und verhandelt. Ja, also das ist ja jetzt nicht, dass das irgendwie völlig ungewöhnlich wäre, dass man da erstmal, also wenn man mehrere hundert Millionen einem Auftragnehmer überreicht für einen Bauauftrag, dann guckt man sich das ja schon mal genauer an, ja, was man da vorhat und diskutiert das auch lieber bis ins letzte Detail, bevor man in irgendein Abenteuer startet. Also das macht die BIMA nicht anders als die Privatwirtschaft. Wir haben natürlich ein paar vergaberechtliche Fristen, an die wir uns halten müssen. Die macht es einen Ticken länger, aber eigentlich gar nicht so viel. Und wenn wir erstmal im Bauen sind, geht es recht zügig voran, muss ich sagen.
Jetzt haben Sie gerade über eine Verordnung gesprochen, die von 700 Seiten auf 17 Seiten und 5 Anlagen reduziert wurde. Jetzt mit Ihrem Blick in die Privatwirtschaft rein. Wir haben jetzt ein Bauturbo, da sollen die Baukosten halbiert werden. Und wir ringen ja mit sehr vielen verschiedenen Bauordnungen in Deutschland. Wäre das nicht sowas, was Sie einfach mal hochhalten, weil 17 Seiten können Sie ja jetzt hochhalten und einfach sagen, hier, guck mal, das wäre jetzt so ein Masterding, was wir jetzt mal für alle...
Ja, also man muss sagen, dass das Bauministerium war da unter anderem sehr, sehr stark beteiligt, also an diesem Prozess und an der Einkürzung. Also von daher, die kennen das. Also das ist mit von denen mitgeboren und entwickelt worden. Also von daher, wer bin ich denn jetzt, um halt sozusagen anderen jetzt zu erklären, wie man es machen könnte, müsste? Ich glaube, das wissen die schon alle selber, ehrlich gesagt.
Aber wir brauchen ja Vorreiter, die vielleicht auch mal eine Idee einfach laut äußern, weil so richtig vorwärts geht's ja nicht.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Ideen, wie man es, also was man machen müsste, glaube ich, das liegt schon auf dem Tisch. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon, Thema Stichwort Regulatorik, Prozesse vereinfachen, vielleicht auch bestimmte Dinge weglassen, die Landesbauordnungen auch irgendwo nivellieren, dass man zumindest mal das serielle und modulare Bauen halt wirklich entfalten kann, weil es bringt nichts, wenn ich halt seriell bauen möchte in der ganzen Bundesrepublik, aber jedes Mal eine neue Landesbauordnung habe, die mir dann doch irgendwie eine Anpassung aufzwängt. Was man da machen und ändern muss, das liegt, glaube ich, auf dem Tisch. Die Frage ist immer, wie. Ja, und da muss man auch sagen, die Landesbauordnung, deshalb heißt es ja auch so, ist eben nicht die Sache vom Bund. Also da kann der Bund natürlich initiieren und mitwirken, da müssen aber eben die Länder und am Ende auch die Kommunen alle mitziehen, damit das alles zur Entfaltung kommt. Und meine ganz große Hoffnung ist, dass das halt jetzt auch in dem Vorteil, den der Föderalismus sicherlich in vielen Stellen hat, das könnte man vielleicht uns von außen betrachtet als Nachteil auslegen, aber dass das eben alle erkennen, dass wir da jetzt mal gemeinsam an einem Strang ziehen müssen und dass es da nichts bringt, wenn man jetzt also Bund gegen Land, Land gegen Kommune und umgekehrt halt da installiert, sondern dass es halt eine gemeinschaftliche Aufgabe ist.
Ihre Worte in den Ohren der Immobilienbranche, der gesamten.
Ja, wahrscheinlich.
So, und dann, Sie haben was vorhergesagt, was tatsächlich eingetreten ist in dem letzten Podcast. Sie haben nämlich gesagt, Deutschland braucht ein Digitalisierungsministerium. Hui. Hm. Das haben wir jetzt. Was erwarten Sie sich denn davon und wie steht es denn bei der BIMA mit der Digitalisierung?
Oh, das sind ja schon zwei Fragen, die einen ganzen Podcast füllen könnten. Also ich glaube, was wir, glaube ich, alle erwarten, und ich finde es sehr, sehr gut, muss ich sagen, dass das nicht nur Digitalministerium heißt, sondern Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Das finde ich eine ganz wichtige Symbiose dieser beiden Themen, weil es halt der Digitalisierung ein Stück weit vielleicht auch eine Richtung gibt. Weil logischerweise eine Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen durchzuführen, ist Blödsinn. Ja, ich muss mir erstmal Gedanken machen, wie sieht eigentlich ein moderner Staat aus? Wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir in 10, 15, 20 Jahren sein? Mit auch einer gewissen Prognose, was eben Fachkräftemangel etc. angeht. Und was ist jetzt unsere Antwort darauf? Und wie kann uns die Digitalisierung helfen, dieses Ziel zu erreichen? Und das ist jetzt im Großen das, was der Bund da sicherlich vor der Brust hat, ist im Kleinen das, was die BIMA sozusagen vor der Brust hat, ist genau das gleiche Thema. Nicht digitalisieren nur um der Digitalisierung willen, sondern sich vorher eben überlegen, was wollen wir eigentlich erreichen, wo wollen wir eigentlich hin, welche Aufgaben wird es in Zukunft noch geben, wie werden wir umgehen mit Themen wie Fachkräftemangel etc. Und kann die Digitalisierung uns da helfen, unsere Aufgaben zukünftig halt besser, schneller, effizienter zu erledigen, als wir das bis jetzt eben in der Lage sind zu tun. Ohne dass wir aber jetzt jeden Prozess digitalisieren, weil dann haben wir halt, wenn es ein schlechter Prozess ist, einen schlechten digitalen Prozess. Ne? Also das habe ich auch in der Bundesbautagung. Es gibt zweimal im Jahr halt eine Tagung, wo sich alle Beteiligten des Bundesbaus treffen, also auch die Länder und natürlich auch viele der Nutzer. Und da habe ich auch gesagt, wir müssen eigentlich den Weg gehen, erstmal weglassen, dann vereinfachen, dann standardisieren. Bis dahin ist der alte Siemens-Spruch, habe ich mal gehört. Ja, und dann kann man Digitalisierung jetzt ergänzen. Aber wenn ich zuerst digitalisiere, dann ende ich mit digitalen Themen, die ich eigentlich hätte weglassen können. Und das ist natürlich Blödsinn. Also deshalb erstmal weglassen, vereinfachen, standardisieren und dann digitalisieren. Da haben wir uns in der BIMA auf den Weg gemacht. Wir haben ganz viele Themen schon eingeführt, von der E-Akte über Fachinformationssysteme etc. Also da gibt es schon unglaublich viel. Das gilt es halt jetzt weiter voranzutreiben. Vielleicht jetzt auch mit den Themen KIs, da haben wir jetzt auch schon erste Pilotprojekte, wo wir halt auch in der internen Bearbeitung, aber auch natürlich in der Abarbeitung von Planungs- und Bauaufgaben vielleicht KI-Themen anwenden können. Da muss ich fairerweise sagen, sind wir noch wirklich in den Kinderschuhen. Ich glaube aber auch, da sind ehrlich gesagt auch die anderen großen Asset Manager jetzt in der privaten Wirtschaft vielleicht auch noch nicht so weit. Da gibt es viele Startups und PropTechs, die da viel weiter sind. Aber eben genau, wieder das Problem, viele Insellösungen. Und gerade bei einem Unternehmen wie unserem sind Insellösungen natürlich fatal, weil dann produziere ich halt lauter Einzellösungen, die dann aber nicht mehr miteinander irgendwie kommunizieren und in Verbindung gebracht werden können. Und das funktioniert in der Immobilienbranche halt nicht. Ich muss immer von der Konzeption über die Planung, das Bauen bis in den Betrieb hinein ein Gesamtsystem betrachten und dann auch in die Dimensionen Energie, ist zum Beispiel so ein, Energie und CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sind halt einfach, das ist ein korrespondierendes System. Das muss ich schon als Gesamtsystem denken und nur auf Teufel komm raus jetzt zu dämmen, macht vielleicht keinen Sinn, wenn ich halt eine CO2-neutrale Energiequelle vor der Tür liegen habe und ich sie einfach nur anschließen muss. Dann ist es auch egal, was das Gebäude dann verbraucht, weil die Energie ist ja CO2-neutral, die unten reinkommt. Also dieses als Gesamtsystem denken und nicht Insellösungen zu produzieren, ist in der Tat die Hauptaufgabe.
Gut, das war jetzt ein super Cliffhanger für unseren nächsten Podcast in einem Jahr.
Stimmt.
Da reden wir dann darüber. Ja. Professor Dr. Alexander von Erdelin, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Sehr gerne.
Bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr, sehr gerne. Danke.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.